Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
An diesem 1. Juli, dem offiziellen Auftakt der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Eine Unterauslastung von Bundeskanzlerin Merkel ist nicht zu befürchten. Der Ausblick aus Brüssel von Bettina Klein.
Vor 13 Jahren hatte Deutschland zuletzt die EU-Ratspräsidentschaft inne. Europa war seither fast immer im Dauerkrisenmodus. Erst die Wirtschafts- und Finanzkrise, dann die Migration, der Brexit, die Furcht vor einem Auseinanderbrechen der EU, die Unklarheiten nach der Wahl im vergangenen Jahr. 2020 hätte für Europa etwas ruhigere Fahrwasser bedeuten können, doch weit gefehlt.
Wir übernehmen diese Aufgabe in einer Situation, wie die Europäische Union sie noch nicht erlebt hat. Die Corona-Pandemie hat gewaltige Auswirkungen, gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale.
Und sie hat nicht nur logistisch Auswirkungen auf die deutsche EU-Ratspräsidentschaft, deren Programm die Kanzlerin kürzlich im Bundestag vorstellte.
Wir dürfen nicht naiv sein. Die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen.
Die Bewältigung der Corona-Folgen wird also zum zentralen Thema dieser Präsidentschaft, dem sich zunächst vieles unterordnen muss. Hinter den Kulissen laufen die Verhandlungen über den europäischen Wiederaufbauplan, der an den nächsten mehrjährigen Finanzrahmen geknüpft ist. Der erste Höhepunkt oder vielleicht das vorläufige Finale findet am 17. und 18. Juli in Brüssel statt, wenn die Staats- und Regierungschefs zum ersten Mal seit Ausbruch der Pandemie wieder persönlich zum Gipfel erscheinen.
Der zentrale Wunsch an die deutsche Präsidentschaft ist, dass es uns gelingt, diese Europäische Union und die Eurozone zusammenzuhalten da und dass wir sozusagen schaffen, die Pandemie und die Pandemiefolgen, also auch in der Wirtschaft und im sozialen Gefüge der Mitgliedstaaten, zu überwinden.
Sagt Botschafter Michael Klaus, der ständige Vertreter Deutschlands bei der Europäischen Union.
Ich glaube, der Weg für eine Einigung ist letztendlich geebnet worden durch den gemeinsamen deutsch-französischen Vorschlag zu diesem Wiederaufbaufonds.
Das zweite große Projekt sind die Verhandlungen mit dem Vereinigten Königreich über ein Zukunftsabkommen. Auch hier drängt die Zeit. Die Übergangsfrist endet im Dezember. Bis Oktober müsste also ein Vertrag stehen, damit die Briten Ende des Jahres nicht aus allen EU-Regeln herausfallen. Ob sie vielleicht genau das am Ende anstreben, es erscheint im Augenblick offen. Die EU steht vor ihrer nächsten Bewährungsprobe. Die Erwartungen an dieses Land und seine Problemlösungskompetenz sind gewaltig.
Aus Brüssel berichtete Bettina Klein und die italienische Senatorin Laura Garavini hat heute Morgen hier bei uns im Deutschlandfunk die Rolle begrüßt, die Deutschland bisher in der Diskussion um einen europäischen Corona-Wiederaufbaufonds gespielt hat.
Wenn nur einige Ländern in Europa gut geht, ist es nicht ausreichend. Es muss gesorgt werden, dass eben allen Ländern wieder gut geht. Ansonsten wird es für die Einzigen einfach nicht ausreichend sein. Wo sollen sie dann deren Produkte verkaufen? Wo sollen dann die deutschen Autos verkauft werden? Wie gesagt, nur in einem solidarischen Kontinent, nur in einem solidarischen Europa kann es für alle Beteiligten wieder aufwärts gehen. Vom Vertrauensverlust ist keine Rede. Wir sind überzeugt, dass Europa unter deutscher Führung den nächsten Schritt macht, damit Europa so gut wie möglich aus der Corona-Krise rauskommt.
Corona-Hilfen als Kredite oder Zuschüsse, das ist weiter die strittige Frage in der EU. Wenn es Zuschüsse gäbe, dann nur unter Bedingungen, forderte heute Morgen Hans van Baalen, Politiker der niederländischen VVD-Partei.
Und das Wichtigste ist, dass der Rettungsplan der Kommission ernst genommen wird, aber das heißt, dass die Wirtschaft gestärkt wird in allen Ländern. Das heißt Innovation, das heißt Digitalisation, das heißt, dass auch die Altersvorsorge gut geregelt werden muss, die Steuerhinnahmen gut geregelt werden muss. Also die Wirtschaft muss gestärkt werden. Geld kostet jetzt nicht viel auf den internationalen Kreditmärkten. Auch Italien, Griechenland, Portugal, Spanien kann auf die Kreditmärkten Kredit bekommen, auf den Kapitalmärkten. Das ist nicht das Problem. Ich bin nicht gegen Zuschüssen, aber ich habe gesagt, nicht ohne Bedingungen.
CDU und CSU haben sich auf einen Wahlrechtsreformvorschlag geeinigt, bei dem die Wahlkreise reduziert werden sollen. Das könnte ein wichtiger Schritt sein, um ein weiteres Anwachsen des Bundestags bei der nächsten Wahl im Jahr 2021 zu verhindern, so Stefan Dietjen.
Die Zahl der Wahlkreise soll danach von 299 auf 280 verringert werden. 7 Überhangmandate für Parteien, die mehr Direktmandate gewinnen, als ihnen nach Zweitstimmen zustehen, sollen nicht für andere Parteien ausgeglichen werden. Weitere Überhang- und Ausgleichsmandate sollen alternierend gestrichen werden. Die Union schlägt vor, die Reform schon für die nächste Wahl im Herbst kommenden Jahres umzusetzen und will mit diesem Vorschlag jetzt auf die SPD zugehen. Die Zeit für eine Gesetzesänderung ist knapp. Denn in vielen Wahlkreisen haben bereits die Verfahren zur Aufstellung von Kandidatinnen und Kandidaten begonnen.
Das Kommando Spezialkräfte steht in der Kritik. Henning Otte, verteidigungspolitischer Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, stellte sich in den Informationen am Morgen klar hinter das KSK, forderte aber gleichzeitig die innere Erneuerung der Eliteeinheit.
Man muss sich aufeinander verlassen können. Es geht um Leben und Tod. Und das bedingt ja auch in einer Kameradschaft, dass man füreinander einsteht. Aber das alles muss auch mit ordentlichen Gepflogenheiten sich vollziehen. Also Verfassungstreue, dass man deutlich sagt, wir sind eine Elitetruppe und haben einen eigenen starken Anspruch an die inneren Werte. Und das muss wieder deutlich werden. Das ist verloren gegangen in Teilen und das muss wieder aufgebaut werden. Das Kommando Spezialkräfte hat jetzt selbst die Chance, sich von innen heraus zu erneuern. Aber dass die Vorfälle auch entdeckt worden sind, zeigt doch, dass das System funktioniert, der Beobachtung, der Aufklärung. Aber wir müssen jetzt auch ganz beherzt und konzentriert die Dinge aufarbeiten.
Ab heute wird mit einer Annexion palästinensischer Gebiete durch Israel gerechnet. Deutschland und Europa dürfe das nicht so einfach hinnehmen, wenn es so käme. Das sagte Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher der Grünen Bundestagsfraktion, hier heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.
Muss klar sein der israelischen Seite, dass das Konsequenzen hat. Ich war sehr unglücklich, als der Außenminister vor Ort in Israel zwar sehr klar und deutlich gesagt hat, dass die Zwei-Staaten-Lösung aufrechtzuerhalten ist, um dann aber auch noch hinterher zu jagen, er würde jetzt kein Preisschild dran machen. Ich glaube, das ist auf der Seite des Netanyahu-Lagers auch eher als Ermutigung verstanden worden. Das war nicht besonders glücklich formuliert. Auf der anderen Seite ist es so, dass alle Konsequenzen, die jetzt kommen sollten und müssen, auch deswegen, weil wenn wir einfach nur verurteilen, gar nichts machen, zur Tagesordnung übergehen, wir Double Standards schaffen, die dann die Chinesen im Falle von Hongkong und Russland im Falle von Krim, auch wenn das nicht gleichwertig ist, aber sicher propagandistisch ausschlachten werden. Und deshalb ist das etwas müßig, jetzt Kataloge aus Deutschland aufzustellen. Man muss miteinander zusammensitzen und überlegen, welche Konsequenzen Sinn machen.